Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist, und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben.
Der Zugang zum Lazarett konnte inzwischen mit einem Butterbrot erkauft werden. Eine Treppe führte sie in die Tiefe. Sie hatte einen Belag aus überfrorenem Schnee und Blut, der weiter unten zu rötlichem Schlamm auftaute. Ein schwerer, süßlicher Geruch, der den Magen hob, schlug ihnen entgegen. Sanitäter mit ausgehöhlten Gesichtern und gebeugten Rücken schlichen an ihnen vorbei. Sie tasteten sich durch die Dunkelheit der tropfenden Gänge, vorbei an zwei weißgewandeten Mumien mit triefenden Wachstuchschürzen, deren Zähne in starrem Grinsen hinter dünnem Zigarettenrauch blinkten, und glitten auf ein gleichmäßiges Rauschen zu, das sich beim Näherkommen in ein auf- und abschwellendes Stöhnen, Schreien, Fluchen, Lallen auflöste. Dann lag sie vor ihnen, die Halle des Leidens. Ein Gewölbe von vielleicht 50 Metern Länge und 25 Metern Breite, vollgestopft mit Verwundeten und Kranken. Dazwischen schmale Pfade, auf denen sich im Takt eines leise gesungenen Weihnachtsliedes 5 Sanitäter bewegten. Einer von ihnen trug eine Pappkrone auf dem Kopf. 2 Feldgeistliche verteilten, da sie sonst nichts hatten, Trost. Hans erkannte in einem von ihnen den Pfarrer, der sie mit seiner Predigt in den letzten Angriff geschickt hatte. Er sah hinab auf die vom Hunger aufgezehrten Hände, die sich ihm entgegenstreckten, befahl sich, die fieberglühenden, von Durchfällen ausgedörrten Gesichter zu ertragen, die grünlich gefärbten Bauchdecken, die erstarrten Muskeln der Gestorbenen. Vergilbte, schmutzig-braune Gesichtshaut, gleich Lampenschirmen über tote Knochen gespannt, auslaufende Augäpfel, leere Blicke, mit Fliegen gefüllt. Schwer und satt, grün und blau schimmernd, stiegen sie unter seinen ersten Schritten mit dem Fäulnisgeruch zur Decke auf, an der in weiten Abständen, auf einen dünnen Draht gereiht, einige nackte Glühbirnen baumelten. Hans verwandelte sich plötzlich wieder in den Leutnant, und der Leutnant hatte Verantwortung für einen Kameraden, der vielleicht gefunden, gerettet oder auch nur zum letzten Mal gefüttert und getröstet werden konnte, und so ging er entschlossen durch die Reihen der Verwundeten, Kranken, Sterbenden und Toten, zwang sich, faulendes und verfaultes Fleisch anzuschauen, Fragen zu stellen an wachsbleiche Gesichter, an jammernde, hilfesuchende, Gleichgültige, die sich mit blutverkrusteten Verbänden, gelben und schwarzen Flecken auf den Wangen, zum Sterben auf die Seite treten. Doch niemand konnte ihm sagen, wo in diesem Haufen von unaussprechlichem Elend ein Soldat namens Herbert Geiger lag. Schließlich hatte er sich bis zu den Weihnachtssängern durchgearbeitet, doch auch die schüttelten nur müde die Köpfe. Ein Torso, der in den Armen des Pfarrers wie ein in Blut und Fäkalien gewickeltes Kind aussah, spuckte plötzlich in den hingereichten Becher und tobte los. »Aufhören! Aufhören mit Weihnachten! Schluss jetzt!« Er stieß mit seinem bandagierten Kopf nach dem Gesicht des Pfarrers, und es schien, als wolle er nicht mit Weihnachten, sondern auch mit sich selbst Schluss machen. Sein Gebrüll wurde wie auf Kommando von den anderen aufgefangen, die ebenfalls mit letzter Kraft ein Ende dieser grotesken Vorstellung verlangten. Ein delirierender Panzerleutnant, der bisher nur auf imaginäre T-34 gefeuert hatte, nahm einen Becher und warf ihn nach den Sängern. Andere fielen heulend in diesen Chor des hilflosen Hasses ein, und es schien Hans, als hassten sie die Sänger und den Pfarrer allein deshalb, weil diese in ihren Augen unverdienterweise noch gesund auf 2 Beinen gingen und nicht von Fieber, Eiter und Läusen zerfressen wurden. Eine Kugel, dachte Hans plötzlich. Ein Feuer, eine gigantische Explosion, in der diese Hölle versinken sollte, die schlimmer war, als es jede Hölle im Jenseits sein konnte.
Und was für Verhältnisse herrschten in diesen Lazaretten? Also wie wurden die Verwundeten untergebracht?
Soweit es noch Platz gab, wurden die Verwundeten eben vor allem in Kellern untergebracht, die natürlich ungeheizt waren. Es gab dort auch keine Betten. Die Leute lagen auf dem Boden, also auf ihren Uniformmänteln oder Uniformteilen. Und natürlich war auch das Essen schon streng rationiert, auch für die Verwundeten. Und die gesamte medizinische Versorgung war selbst in diesen Kellern äußerst mangelhaft und schlecht.
Inwieweit hat es denn medizinische Versorgung gegeben? Also hatten Sie auch Medikamente?
Medikamente und selbst auch Verbandsmaterial waren äußerste Mangelware. Also viele konnten nur noch sehr unzureichend versorgt werden. Und sowas wie schmerzstillende Medikamente gab es also so gut wie gar nicht mehr.
Haben in den Lazaretten dann ausgebildete Ärzte gearbeitet?
Es gab natürlich Militärärzte, aber viel zu wenige, die konnten diese Masse an Verwundeten in keinster Form bewältigen und hatten ja, wie gesagt, auch kaum Verbandsmaterial, kaum Medikamente. Es wurden in den Kessel eben vor allem Nahrungsmittel eingeflogen für die, die noch kämpfen konnten. Und selbst das war ja viel zu wenig und Medikamente und Verbandsmaterial wurden ohnehin viel, viel zu wenig eingeflogen.
Und was für Menschen waren in den Lazaretten? Waren das überwiegend Verwundete oder gab es auch welche, die dort wegen einer Krankheit untergebracht waren?
Es waren vorwiegend Verwundete, aber natürlich gab es auch Soldaten, die Cholera hatten, Typhus. Diese Seuchen grassierten ja unter den Soldaten. Die hat man dann versucht zu separieren. Aber das ist natürlich in diesem ganzen Chaos oft kaum noch möglich gewesen. Es war ja dann so, dass ab Mitte Januar 1943 der Kessel von der sowjetischen Armee eingedrückt wurde, von Westen her. Und dann hat man die Verwundeten, die irgendwo in Kellern lagen, zwischen dem Kesselrand und der Stadt Stalingrad, die hat man wirklich ihrem Schicksal überlassen. Und dann kam es zu apokalyptischen Szenen, weil Schwerverwundete dann teilweise auf Fellen und mit Stöcken, mit amputierten Beinen versucht haben, zurück zu robben Richtung Stadt. Und die waren natürlich den deutschen Lastwagen oft nicht schnell genug. Da wurden also Schwerverletzte ins Eis gewalzt und es hat sich dann diese schreckliche Todesstraße nach Stalingrad rein gebildet, wo man unter dem Eis verzerrt das Mosaik von zerquetschten Leibern und Gesichtern gesehen hat. Und das ist sicher eines der erschütterndsten Bilder, die es in Stalingrad gegeben hat.
Was wurde dann mit den ganzen Leichen gemacht?
Also zu Beginn, bevor der Kessel geschlossen wurde, hat man die tatsächlich noch beerdigt auf Massenfriedhöfen. Und nachdem dann der Kessel geschlossen wurde und es vor allem dann sehr kalt wurde und der Boden beinhart gefroren war, ging das natürlich nicht mehr. Man hat die Leichen teilweise in Schluchten gebracht, ganze Balkas, so heißen diese Schluchten, mit Leichen aufgefüllt. Man hat sie teilweise auf Roste hat man gemacht, aus Eisenbahnschienen, und dort hat man viele verbrannt. Und also das schlimmste Bild, an das ich mich erinnern kann, ist, dass tatsächlich aus Leichen ein Haus gebaut wurde, dass man die Leichen aufgeschichtet hat und mit Wasser übergossen hat und somit ein Haus aus Leichen hatte in der Steppe. Und in diesem Haus haben dann tatsächlich Ärzte noch operiert und es war so kalt und sie hatten kein Brennmaterial mehr, dass sie sich die Hände immer über den offenen Wunden auftauen mussten, bevor sie überhaupt das Besteck halten und operieren konnten. Da wurden dann hauptsächlich eben Notamputationen gemacht. Und man hat dann diese amputierten Gliedmaßen ins Freie gebracht, wo halb verhungerte, delirierende, verletzte deutsche Soldaten lagen, die dann tatsächlich diese Gliedmaßen auch verschlungen haben. Es ist lange bestritten worden, dass es Kannibalismus in Stalingrad gab, also heute steht es zweifelsfrei fest.
Wurden denn dann verwundete Generäle anders behandelt als einfache Soldaten?
Da die Generäle oder die meisten Generäle bis zum Schluss nicht an der Front gekämpft haben, war für die Chance, verwundet zu werden, natürlich sehr viel geringer, aber es kam natürlich auch vor. Generäle wurden natürlich besser behandelt, für die wurde immer ein Rest an Medikamenten und Verbandsmaterial reserviert und die hatten natürlich auch eine bevorzugte ärztliche Behandlung.
Gab es denn für die Operationen dann noch Betäubungsmittel?
Also am Anfang gab es ja Chloroform und das ging dann sehr schnell dem Ende zu. Dann Alkohol gab es dann auch nicht mehr. Morphium gab es nur noch in den allerseltensten Fällen. Das wurde, wie es im Roman ja auch vorkommt, dann auch von gewissen Leuten gebunkert. Und für die normalen Soldaten gab es überhaupt keine Betäubung mehr. Da gab es ein Stück Holz zwischen die Zähne und dann wurde ohne Betäubung amputiert.
Du hast erwähnt, dass es zum Teil auch zu Kannibalismus gekommen ist. Gab es in den Lazaretten überhaupt Versorgung mit Lebensmitteln?
Nur sehr wenig. Man hat die Lebensmittel, soweit sie überhaupt noch da waren, dann doch eher für die kämpfenden Soldaten aufgespart. Aber es war eigentlich dann ab Weihnachten eine katastrophal schlechte Verpflegungslage. Es wurde dann eigentlich alles gegessen. Also es gibt Berichte von Soldaten, die toten Pferden die Köpfe aufgeschlagen haben, um an die Gehirnmasse ranzukommen. Es wurden Ratten, Mäuse gegessen, es wurden Ledergürtel gegessen, Schuhe gekocht. Es war furchtbar. Es sind ja Leute auch richtig verhungert. Also es gab Hungertote in Stalingrad. Und für die Verwundeten war die Lage ab da absolut hoffnungslos und man hat dann teilweise zu dem Mittel gegriffen, dass man die Verwundeten einfach in die Kälte rausgelegt hat, wo sie dann wenigstens schnell erfroren sind, um ihrem Leiden einfach ein Ende zu machen.
An dieser Stelle möchten wir auch auf das neue Buch Das Albtraumschiff Odyssee eines Drehbuchautors von Christoph Fromm hinweisen. Es ist nicht nur eine Satire, die den deutschen Fernsehbetrieb aus der Sicht eines Drehbuchautoren schildert, sondern auch das Spiegelbild einer Gesellschaft, das nachdenklich stimmen sollte. Christoph Fromm ist unter anderem mit der Lola und dem Grimme-Preis ausgezeichnet und hat in dem Roman seine beinahe 40-jährige Tätigkeit als Drehbuchautor auf ebenso kritische wie humorvolle Art und Weise verarbeitet. Das war die 26. Folge von unserem Podcast zu Stalingrad. Vielen Dank fürs Zuhören.